Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Folge 3, heute mit dem Titel Petra und Debbie. Der Fall Petra und Debbie ist mir vor einigen Jahren das erste Mal begegnet und ist mir absolut im Hinterkopf geblieben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Fall heute zu besprechen, denn er ist wirklich sehr außergewöhnlich und ich bin ganz gespannt auf euer Feedback zu diesem Fall und was ihr dazu sagen werdet. Als allererstes möchte ich euch die beiden, ja nennen wir es Protagonistinnen, mal ein bisschen genauer vorstellen, bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, was passiert ist. Wir beginnen mit Petra. Petra ist erst 16 Jahre alt, als sich ihr Leben nicht so entwickelt, wie sie sich das eigentlich gewünscht hat. Ihr Traum war es, eine Ausbildung zur Friseurin zu machen, doch der Wunsch zerplatzt, als sie schwanger wird. Sie heiratet dann auch und gebärt innerhalb kürzester Zeit 3 Kinder. Die Ehe zerbricht dann aber, denn ihr Ehemann ist kriminell. Der begeht Raubüberfälle auf Minimalmärkte und nimmt unter anderem auch einmal einen Filialleiter als Geisel. Petra unterstützt ihn bei der ganzen Sache und beide werden gefasst. Und während ihr Ehemann zu 9 Jahren Haft verurteilt wird, kommt Petra nach 9 Monaten schon wieder frei. Die Kinder sind in der Zwischenzeit in einem Internat untergekommen, das Sorgerecht hat man den Eltern entzogen. Also hält Petra sich von nun an mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Was man sich so unter Gelegenheitsjob vorstellt, ist natürlich sowas wie Regale einräumen und ne, Zeitungen austragen. Das sind so typische Gelegenheitsjobs, aber nicht bei Petra. Petra arbeitet unter anderem als Stripperin, spielt auch in einem Porno mit und ist auch Domina-Call-Girl. Und so finanziert sie sich auch ihren gelegentlichen Drogenkonsum. Sie ist sich absolut für nichts zu schade, denn sie möchte einfach nur das große Geld machen. Sie möchte schöne Kleider tragen, sie möchte ein schickes Leben führen im Luxus und dafür ist ihr kein Weg zu schwer. Einige Jahre später, nachdem sie ihr Leben dann so gelebt hat und sich so ein bisschen Geld auf die Seite gelegt hat, landet sie bei einer Drückerkolonne und macht dort schnell Karriere. Ich möchte euch, glaube ich, an dieser Stelle mal ganz genau erklären, was eigentlich eine Drückerkolonne ist. Denn der Begriff wird uns noch öfter begegnen und ich denke, das ist wichtig, dass wir das dann an der Stelle genau lernen. Vielleicht wird der ein oder andere von euch auch schon mal Erfahrungen damit gemacht haben. Ich habe tatsächlich auch schon Erfahrungen damit gemacht. Und zwar, Drückerkolonnen sind Menschen oder es ist meistens eine Gruppe von Menschen, die an Haustüren klingeln, dann dort eine relativ rührselige Geschichte erzählen und auf diese Weise Zeitungsabonnements verkaufen möchten. Ich bin dem Ganzen auch schon auf den Leim gegangen, weil ich das damals nicht kannte. Das war so, ja, irgendwann in den 2000ern wird das gewesen sein. Da klingelte dann auch eine Dame bei mir an der Tür. Ich habe sie dann reingelassen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Das war total naiv. Und die saß dann bei mir im Wohnzimmer und hat mir dann erzählt, dass sie eine schwere Drogenvergangenheit hat, auch im Gefängnis gesessen hat, sie jetzt aber schon eine ganze Weile clean ist und sie sich gerade versucht, ihr Leben aufzubauen und deswegen verkauft sie halt Zeitungsabonnements und damit könnten wir Menschen wie sie unterstützen. Das fand ich natürlich total klasse in dem Moment und wollte sie natürlich auch unterstützen und habe dieses Zeitungsabonnement dann abgeschlossen. Habe das dann aber, zum Glück hatte man 14 Tage Widerrufsrecht, nachdem man mir dann erklärt hat, was das denn eigentlich für eine Masche ist, habe ich das Ganze dann rückgängig gemacht. Aber das ist das, wie Drückerkolonnen funktionieren. Also wie gesagt, die klingeln an Haustüren, die erzählen diese Geschichten sind immer gelogen, die sind absolut gestaged, die sind halt ausgedacht, um halt wie gesagt bei naiven Menschen, so wie mir, das Mitleid zu schüren und dann entsprechend zu verkaufen. Und in einer solchen Kolonne ist dann auch Petra gewesen. Sie ist auch ziemlich gut in ihrem Job und steigt auch relativ schnell auf. Und es dauert also wirklich nur 1,5 Jahre, bis sie ihre eigene Kolonne gründet und wirklich eine gnadenlose und skrupellose Chefin wird. Sie kennt ihre Reize, das hat sie sich ja jahrelang erarbeitet im Rahmen vom Stripper- und Pornomilieu und macht sich diese auch zunutze, um sich die Männer entsprechend untertan zu machen. Ihre Persönlichkeit wirkt halt ziemlich gespalten, weil sie auf der einen Seite die knallharte Chefin ist, die dann auch den Spitznamen Lady Kalaschnikow bekommt. Und auf der anderen Seite ist sie die leidenschaftliche Verführerin, die dann auch Herz zeigen kann, weil sie sich auch um ihre Kolonne einfach immer wieder versucht, gut zu kümmern. Sie gibt denen Getränke aus, sie geht mit denen aus. Also das kommt immer wieder positiv an bei den Leuten. Trotzdem war sie gefährlich, denn auch ihr Hund bekommt das zu spüren. Denn macht er nicht das, was er soll, bekommt er einfach mal einen Faustschlag mitten auf die Schnauze. Petra muss sich halt in dieser Männerdomäne durchsetzen und das gelingt ihr in dem Fall halt wirklich dann nur mit Gewalt, mit Macht und mit Herzlosigkeit. Das ist Petra, die große, schlanke, eigentlich blonde, sie färbt sich dann die Haare aber dunkel, die immer sehr sexy, sehr verrucht wirkt, aber auch sehr, sehr stark, sehr hart und ja, skrupellos. Das ist Petra, unsere eine Protagonistin. Unsere zweite Protagonistin ist Debbie. Debbie ist optisch schon mal das komplette Gegenteil von Petra. Sie ist klein, sie ist eher plump und sie hat kurz geschorene Haare. Debbie ist in ihrer Familie das vierte Kind und ein Nachzügler. Und als sie geboren wird, hatten die Eltern nicht mal mehr einen Namen für sie. Denn sie war unerwünscht und die Mutter hatte bereits in der Schwangerschaft angekündigt, dass sie das Kind einmal in der Regentonne ersäufen möchte. Man entschied sich dann nach der Geburt für den Namen Deborah, hat sie aber nie so genannt, sondern nannte sie innerhalb der Familie immer nur Beppo, weil sie ein bisschen dicker war und die Mutter sie halt für dumm gehalten hat. Also die Mutter hat sie wirklich für dumm abgestempelt, wollte mit ihr auch nicht wirklich was anfangen und hat sie auch häufig verprügelt. Die sechsköpfige Familie, die gilt schon als asozial. Es ist halt einfach nicht einfach, so viele Menschen zu ernähren und deswegen versucht die Familie wirklich dann ihr Nötigstes, da durchzukommen. Und der Vater stirbt dann allerdings nach einem Herzinfarkt. Und danach bleibt die Familie nie lange an einem Ort. Debbies Mutter hat halt absolut keine Hoffnung auf Besserung. Sie ist verbittert. Sie raucht die meiste Zeit nur und kümmert sich nicht wirklich um die Familie. Debbie macht dann ihren Hauptschulabschluss und beginnt eine Lehre in einem Gasthof und zieht dann mit 17 von zu Hause aus und verweigert den engeren Kontakt zu ihrer Familie. Lässt sich dann aber von ihrem älteren Bruder dazu überreden, in dessen Firma einzutreten. Der hat nämlich diese Firma gegründet und relativ schnell an die Wand gefahren und braucht jetzt eine Strohfrau, die für ihn einsteht. Ja, und dafür kommt dann nur Debbie in Frage. Die Geschäfte laufen weiterhin sehr schlecht und Debbie versucht dann wegzulaufen. Das endet aber darin, dass ihr Bruder sie dann stark misshandelt. Er schlägt sie ins Gesicht. Nicht nur mit der flachen Hand, sondern auch mit der Faust und sperrt sie dann ein, sodass niemand ihre Verletzungen sieht. Er gibt ihr auch keinen Lohn und behält ihre Lohnsteuerkarte ein, sodass sie sich keinen neuen Job suchen kann. Die Mutter nennt Debbie immer Heulsuse, wenn sie weint, nachdem ihr Bruder sie misshandelt hat. Am Ende flüchtet Debbie dann in ein Frauenhaus und schließt sich die ersten Tage dort vollkommen verängstigt erstmal ein. Sie bleibt da ein halbes Jahr und findet dann auch Freunde und eine neue Arbeit. Ihr Bruder und ihre Mutter verfolgen sie jedoch ständig, warten auf sie vor dem Frauenhaus und beobachten sie. Debbie wird dann schwanger. Sie freut sich zunächst eigentlich sehr auf das Kind, am Ende siegt aber dann doch die Angst vor ihrer Familie und sie lässt das Kind abtreiben. Sie arbeitet in der Zwischenzeit in einem Laden und erfährt dann aber aus der Zeitung von einer Stellenanzeige, die sie halt sofort aufhorchen lässt. Ihre Arbeitskollegin erzählt sie von einer gut bezahlten Stelle als Kellnerin. Und verschwindet dann. Eigentlich tritt Debbie dann aber einer Drückerkolonne bei. Debbie verschwindet von ihrer Familie, von ihren Freunden und ist von nun an in den Fängen der Drücker. Und ja, sie erzählt schon direkt am Anfang was Falsches. Also da ist für mich so der Punkt, wo ich mich frage, wusste sie eigentlich, dass das nichts Gutes ist, was sie da tut? Wusste sie, dass das dubiose Geschäfte sind? Wusste sie, worauf sie sich einlässt? Weil wenn sie schon erzählt, dass sie Kellnerin wird und nicht sagt, was sie wirklich tut, dann hat sie vielleicht auch schon erwartet, dass von ihren Freunden dann da eine negative Reaktion kommt. Aber das ist nur meine Vermutung an der Stelle. Debbies neuer Chef ist Volkmar, der auch der Sheriff von Baden-Württemberg genannt wird. Der ist aber ein absoluter Schläger. Doch das erfahren seine Mitarbeiter erst, nachdem sie den Vertrag unterzeichnet haben. Und da möchte ich dann jetzt auch nochmal genauer drauf eingehen bezüglich Thema Drückerkolonne. Die meisten Menschen, die in der Drückerkolonne landen, das sind halt wirklich solche, die in ihrem Leben nahezu gar keine Perspektive mehr sehen, die den Wunsch haben nach Obdach, nach Zugehörigkeit und die halt einfach einen Platz im Leben suchen und die wirklich verzweifelt sind, wenn sie dahin gehen. Debbie ist dafür ja auch schon mal ein relativ gutes Beispiel. Auch Petra ist dafür ein gutes Beispiel. Also beide kommen aus einer schlechten Vergangenheit und versuchen halt wirklich einfach einen Platz im Leben zu finden. Und viele Menschen, die in so einer Drückerkolonne sind, fast alle Menschen, die in so einer Drückerkolonne sind, kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Und die Hoffnung auf ein besseres Leben und auf Geld und auf gute Bezahlung, die führt natürlich dazu, dass man die Fassade nicht erkennt und dann endet der Traum relativ schnell. Denn gerade bei Volkmar war es halt so, dass er die Leute 2 Tage in Sicherheit gewogen hat. Er hat denen dann Essen gegeben, er hat denen einen Schlafplatz gegeben, er ist mit denen zur Sonnenbank gegangen und hat sie halt wirklich dann in Sicherheit gewiegt. Und dann hat aber der harte Alltag begonnen, denn dann mussten die anfangen, diese rührseligen Geschichten auswendig zu lernen und dann an den Türen zu klingeln und die Zeitschriftenabonnements zu verkaufen, einfach auf Basis dieser falschen Schicksalsgeschichten. Wahrscheinlich hätten die meisten von denen eigentlich nur ihre wahre Geschichte erzählen müssen und hätten eigentlich nichts auswendig lernen müssen. Aber man hat es halt lieber auf diese Art und Weise gemacht. Die Leute, die nicht parieren in Volkmars Trupp oder die zu wenig Geld nach Hause bringen, also zu wenig Abonnements verkaufen, die bekommen Schlafentzug oder Nahrungsentzug oder es wird halt wirklich geprügelt, bis das Blut spritzt oder bis auch die Knochen brechen. Man kann aus dem Trupp von Volkmar nur schwer weglaufen, denn die Bande ist relativ, ja, gut organisiert. Die finden die Abtrünnigen meistens immer, also egal wann, egal wo und egal wie. Die warten an Bahnhöfen, die warten an Raststätten, also überall, wo man halt versuchen könnte abzuhauen, die finden das raus und die holen die Leute dann in der Regel auch immer zurück. Debbie wird dann die persönliche Haushälterin von Volkmar und die Wohnung von Volkmar ist mit Waffen dekoriert, es gibt überall Wein- und Schnapsflaschen und er versucht halt auch so ein bisschen den Reichtum darzustellen auf eine, ja, besondere Art und Weise, den er sich erlangt hat in diesem Milieu und das halt, wie gesagt, durch Waffen, durch Alkohol. Er ist so ein bisschen dieser typische Biker-Typ und stellt das dann halt auch entsprechend dar. Debbie putzt seine Wohnung immer ganz gründlich und kommt auch Volkmars Verlangen nach Sex nach. Und eines Tages beschließt Volkmar, Debbie zu heiraten. Debbie wurde hier nicht gefragt, das wurde halt einfach festgelegt. Sie schreibt zwar in ihrem Tagebuch, dass sie Volkmar liebt, aber sie sei trotzdem unglücklich. Und deswegen flüchtet sie 2 Tage vor dem Hochzeitstermin gemeinsam mit ihrer Freundin Susanne zu einer anderen Drückerkolonne nach Koblenz. Und da trifft sie dann auf Petra. Petra ist die Dominante, die mächtige Persönlichkeit, zu der Debbie aufschauen kann und Debbie ist abhängig, manipulierbar und sucht ihren Platz im Leben. Und so findet dieses ungleiche Paar zusammen und eine verhängnisvolle Freundschaft entsteht. Debbie ist auf ihre Art und Weise verliebt in Petra und Petra weiß das auch. Die beiden sind unglaublich unterschiedlich, haben aber eine Gemeinsamkeit und das ist der IQ von 88. Das ist ein unterdurchschnittlicher Wert, der in den psychologischen Gutachten später auch als Erklärungsansatz dafür genutzt wird, warum die Frauen in ihrer gemeinsamen Zukunft zu einer primitiven Lösung ihrer Probleme gegriffen haben. Und an der Stelle möchte ich kurz eingehen, was eigentlich ein IQ ist. Also IQ oder Intelligenzquotient, der dient zur Bestimmung des intellektuellen Leistungsvermögens eines Menschen. Man macht also einen Test mit dem Menschen, in dem sind verschiedene Fragestellungen. Die Tests werden meistens durch einen Psychologen durchgeführt oder einen Psychiater. Und diese Tests, ja, da sind verschiedene Fragen drin. Ich habe tatsächlich auch schon einen gemacht. Die Fragen gehen in den Bereichen Logik, Mathematik. Man bekommt Bilderrätsel gezeigt. Man soll Dinge beschreiben, um zum Beispiel Vokabular und Wortgewandtheit zu testen und so weiter und so fort. Und ja, verschiedene Bereiche werden dann getestet und im Endeffekt wird dann so das Ergebnis festgelegt und daraus wird dann ein Wert ermittelt. Und dieser Wert wird in eine feste Skala eingeordnet. Von Punkten unter 20 bis hin zu 69 zählt man als geistig behindert. Da wird dann nochmal eine verschiedene Abstufung vorgenommen, zum Beispiel schwer geistig behindert, mittelgradig geistig behindert und so weiter. Und ab 70 Punkten bis 79 gilt man als zurückgeblieben. 80 bis 89 ist man unterdurchschnittlich intelligent und hier liegen dann auch Debbie und Petra. 90 bis 110 sind durchschnittlich intelligent, also die meisten Deutschen haben einen IQ von 100. 111 bis 120 sind überdurchschnittlich intelligent, 121 bis 130 sind begabt und ab 130 ist man dann hochbegabt. Was ganz wichtig ist, was man hier an dieser Stelle wissen sollte, dass der IQ von der Tagesform auch abhängt. Also IQ-Tests können immer einen unterschiedlichen Wert haben. Die bewegen sich zwar vom Ergebnis meistens im gleichen Bereich, aber es ist nie immer hundertprozentig der gleiche Wert. Also ich habe zum Beispiel auch mehrere IQ-Tests gemacht und der Wert, der schwankte dann halt immer zwischen verschiedenen Werten. Das heißt, man kann das nie hundertprozentig festlegen. Und wie gesagt, es ist tagesformabhängig und es ist auch eine Tatsache, die man auch üben kann. Also wenn man weiß, man macht einen IQ-Test und man weiß, was da drin vorkommt, kann man sich vorher mit den Aufgabenarten beschäftigen und schließt dann natürlich in dem Test viel besser ab. Das heißt, eigentlich ist der IQ kein Wert, den man zu einer hundertprozentigen Messung verwenden kann, aber es ist halt ein Indikator, um die Leistung eines Menschen in einen gewissen Bereich einzuordnen. Als Debbie und Petra sich also das erste Mal treffen, ist Petra 30 Jahre alt und Debbie ist 20. Debbie ist fasziniert von Petra, weil die sich von niemandem was sagen lässt. Und sie bittet, wie gesagt, Petra um Hilfe und diese nimmt sie dann mit zu sich in den Westerwald. Auch Susanne kommt mit, die verlässt jedoch kurze Zeit später die Kolonne, weil sie von Petras Lakaien zusammengeschlagen wurde, denn sie hat zu wenig Umsatz gebracht. Debbie bleibt aber trotzdem bei Petra und Debbie verdient gut. Sie ist wirklich talentiert in dem Job und sie kann sich die Geschichten sehr gut merken, sie kann sich die Geschichten sehr gut rüberbringen und ist daher im Drückermilieu relativ erfolgreich und steht ja an Petras Seite, der Kolonnenchefin. Und Petra gefällt das natürlich gut und Debbie glaubt, dass zwischen den beiden Liebe herrscht. Petra weiß um Debbies Gefühle, aber bemerkt halt auch deren Eifersucht, wenn ein anderer Mensch ihr näher kommt. Und so entwickelt sich nach und nach eine Abhängigkeit zwischen den beiden Frauen. Zur Drückerkolonne von den beiden gehört auch Thorsten. Thorsten ist ein schüchterner Junge mit 25 Jahren. Er ist sehr zurückhaltend und sehr ängstlich. Und er hat auch ein hartes Leben hinter sich. Als Dreijähriger wurde er bereits von seinem leiblichen Vater verlassen. Er hat noch 5 Geschwister und die konnte die Mutter nicht alleine versorgen. Und daher lässt sie sich auf eine Beziehung mit dem nächstbesten Mann ein und heiratet ihn, weil sie die Hoffnung hat, dass sie dann die notwendigen finanziellen Unterstützungen für die Kinder erhält. Allerdings ist der Stiefvater ein Choleriker und ein Schläger, der nicht nur die Mutter mit einer Peitsche verprügelt, sondern auch die Kinder. Thorsten lernt also in seiner Kindheit keine Liebe kennen, keine Fürsorge, keine Unterstützung. Er ist sehr schlecht in der Schule und er verlässt nach der 9. Klasse die Hauptschule und beginnt dann eine Lehre als Maurer, verliert die Stelle allerdings nach 4 Monaten, weil er ständig fehlt. Er findet dann keinen Job mehr, er verdient kein Geld, er hat keine Wohnung. Und er versucht allerdings aber auch nichts zu ändern. Gelegentlich schläft er dann bei seiner Mutter, aber auch nur dann, wenn halt der Stiefvater nicht zu Hause ist. Er ist also im Prinzip ganz unten angekommen und beschließt dann schließlich, bei einer Drückerkolonne anzufangen. Auch hier ist es dann seine Aufgabe, an Türen zu klingeln und die Zeitungsabonnements zu verkaufen, aber Thorsten ist halt einfach zu schüchtern und zu ängstlich dafür. Und all das, was er bisher durchmachen musste, führt einfach dazu, dass er sich die ganzen Geschichten nicht merken kann und er verkauft so dann auch kein einziges Abonnement. Und ja, bei den Drückerkolonnen ist das natürlich ein Problem, denn man wird dort dafür belohnt, dass man halt verkauft. Man bekommt dann eine Wohnung oder beziehungsweise ein Dach über dem Kopf, man bekommt was zu essen und man bekommt einen kleinen monatlichen Betrag zugesteckt. Da aber, wie gesagt, Thorsten kein einziges Abonnement verkauft, ist er halt auch quasi kein Geschäft. Und Petra wird dann natürlich schnell wütend auf ihn, denn sie hat den von einer anderen Drückerkolonne für 1500 Mark abgekauft. Und deswegen ist er jetzt in Petras Augen sein Geld nicht wert. Und sie beginnt ihn zu bedrohen und sie erniedrigt ihn. Unter anderem gibt sie ihm Regenwürmer zu essen und lässt dann Debbie auf ihn los und befiehlt ihr, ihn zu verprügeln. Und diese tritt auf ihn ein, bis er blutüberströmt am Boden liegt und bewusstlos wird. Nach dem Martyrium vertraut sich Thorsten seinem Drückerkollegen Jörg an. Und das ist ein fataler Fehler, denn Jörg ist Petras Liebhaber. Er erzählt Jörg, dass er fliehen möchte. Und Jörg behält diese Information natürlich nicht für sich, denn er sagt Petra natürlich Bescheid. Und für Petra ist das natürlich ein Vertrauensbruch. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Thorsten bekommt den grünen Punkt. Das ist quasi diese Bezeichnung wie auf Müll. Wenn einer einen grünen Punkt hat, kann er weg. Also, Thorsten muss weg. Und er hat sie ja immerhin schon 1500 Mark gekostet und deswegen möchte sie halt noch ihren Spaß mit ihm haben. Eine Woche ist es her, seit Debbie Thorsten bewusstlos geprügelt hat. Und jetzt fesseln sie ihn, verfrachten ihn in Petras Lieferwagen. Und mit dabei sind Debbie, Jörg und Petras Hund. Jörg fährt das Fahrzeug, Petra sitzt auf dem Beifahrersitz und Debbie sitzt hinten neben dem gefesselten Thorsten auf der Rückbank. Sie fahren in ein Waldstück bei Silberg und dort parken sie das Auto, laden Thorsten aus dem Auto und dieser wehrt sich überhaupt nicht. Petra bedroht ihn mit ihrer halbautomatischen silbernen Pistole, die hat sie immer dabei, die hat sie immer in ihrer Handtasche für den Fall der Fälle. Und Thorsten tut alles, was man von ihm verlangt. Debbie knebelt ihn und schlingt ihm eine Wäscheleine um den Hals und dann marschieren sie in den Wald. Was in dem Moment in Thorsten vorgeht, ist absolut unklar. Petra droht ihn zu erschießen, wenn er flieht, und Thorsten folgt einfach dem, was man ihm sagt. Am Waldrand kommen die dann an, die ganze Truppe, und Debbie erteilt dann den Befehl, dass Thorsten sich ausziehen soll und tritt ihm dann mehrmals in den Hintern, beleidigt ihn und alle lachen ihn aus. Dann nimmt sie ihm die Fesseln ab, damit er sich ausziehen kann, und die Kleidung muss er in einen Müllbeutel werfen. Sie gibt ihm dann einen Spaten und zwingt ihn, sein eigenes Grab auszuheben. Debbie traktiert ihn weiterhin mit Schlägen, mit Tritten, immer weiter und weiter, sie hört einfach nicht auf. Und Petra, die zwischendrin sich auf einen Baumstumpf gesetzt hat und über der ganzen Situation so ein bisschen drüber thront, macht Polaroid-Fotos und isst Schokolade. Die Fotos sollen dazu dienen, dass in Zukunft Verräter eine Warnung bekommen. Also die sollen denen gezeigt werden und sollen sie halt einschüchtern. Debbie nimmt dann ein Feuerzeug und verbrennt Thorsten die Schamhaare. Dieser krümmt sich vor Schmerzen. Und auch hier werden wieder Fotos gemacht. Und auf den Fotos kann man dann erkennen, wie die Peiniger dann in Siegespose vor ihrem Opfer stehen. Und auch Jörg steht da stolz und überheblich. Jörg fällt auch unter den Titel gescheiterte Existenz übrigens. Er kommt aus der Sonderschule und ist mehrfach vorbestraft wegen Diebstahl und Gewaltdelikten. Er ist Mitte 30 und findet auch nur noch in der Drückerkolonne einen Platz. Er hat übrigens einen sehr niedrigen IQ und braucht daher relativ viel Struktur. Und das findet er in der Drückerkolonne, denn da muss er eigentlich nur Befehle ausführen und fertig. Also man gibt ihm da eine feste Struktur vor, nach der er arbeiten muss. Das funktioniert auch relativ einfach für ihn. Er muss einfach nur Dinge auswendig lernen und das machen, was man ihm sagt. Und das ist für ihn relativ easy, damit kommt er gut klar und deswegen hat er da seinen Platz gefunden. Debbie befiehlt dann Jörg, der es ja gerne hat, dass er einfach nur Befehle befolgen muss, Thorsten festzuhalten, während dieser sich hinlegen muss. Dann nimmt sie einen Wurfstern und ritzt Kreuze in Thorstens Rücken. Jörg sitzt in der Zwischenzeit auf Thorstens Beinen, damit er sich nicht bewegen kann. Thorsten leidet unter den starken Schmerzen, aber er wehrt sich einfach nicht. Und das ist jetzt ein Punkt, auf den ich nochmal genauer eingehen möchte. Es gibt im Grunde genommen, wenn man in einer Stresssituation ist oder in einer Angstsituation oder auch in einer Situation, in der man zum Opfer gemacht wird, drei Möglichkeiten, die von der menschlichen Natur aus herrühren, beziehungsweise von der Evolution her, wie man reagieren kann. Das ist einmal der Kampf, einmal die Flucht und einmal das Erstarren. Das sind also quasi diese drei Möglichkeiten, die man hat. Um das jetzt mal auf Thorstens Situation zu packen, ist es im Grunde so, Thorsten, was wäre passiert, wenn er gekämpft hätte? Er hat drei Leute gegen sich stehen, von der eine Waffe hat. Das heißt, kämpfen kommt in dieser Situation also nicht in Frage. Weglaufen kommt in der Situation nicht in Frage, denn er hat ja schon die Drohung bekommen, wenn du wegläufst, erschieße ich dich. Also bleibt ihm im Grunde nur noch das Erstarren. Wobei man dazu sagen muss, das ist auch keine Situation, in der man sich das aussucht. Also man steht da nicht und wägt logisch ab, so, ja, was passiert jetzt, wenn? Also erstens das und zweitens das. Das ist halt wirklich was einem Menschen instinktiv innewohnt. Der eine tendiert eher zum Kämpfen, der andere tendiert eher zum Erstarren und der nächste tendiert eher zum Flüchten. Das heißt, Patentrezepte in der Situation, wenn man ein Opfer ist, gibt es gar nicht. Die meisten Leute, die in Opfersituationen sind, die reagieren einfach instinktiv. Also da gibt es unglaublich viele verschiedene Varianten. Natürlich versucht man dann immer so ein bisschen, die Leute in eine gewisse Richtung zu drängen. Also man macht ja Selbstverteidigungskurse und so weiter und so fort. Wobei ein einziger Selbstverteidigungskurs wahrscheinlich nicht genügt, um die evolutionären Instinkte eines Menschen so umzuprogrammieren, dass man in den Situationen entsprechend reagieren kann. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen und kann nur sagen, man reagiert so, wie man reagiert. Ob das richtig oder falsch ist, ist halt auch immer so eine Sache. Das wird man nicht rausfinden, das kann man nicht rausfinden. Aber es ist einfach so, dass es schwierig ist zu sagen, okay, warum hast du denn jetzt nicht anders reagiert in der Situation? Warum hast du nicht geschrien? Warum hast du dich nicht gewehrt? Warum bist du nicht weggelaufen? Es gibt einfach keinen Grund dafür. Und ich von meiner Perspektive aus finde das auch nicht besonders fair, wenn man einem Opfer dann nachher vorwirft, ey, warum hast du das und das und das nicht gemacht? Also wie gesagt, man reagiert instinktiv und man macht das, was einem in dem Moment einfach als richtig erscheint. Und bei Thorsten gehe ich einfach fest davon aus, dass er in diese Form des Erstarrens gefallen ist, dass er das über sich ergehen lassen hat, weil er wahrscheinlich auch gehofft hat, dass er die Situation überleben wird, wenn er das macht, was man ihm sagt. Und deswegen, also es ist sehr, sehr komplex und ein logisches Handeln kann man da nicht rein interpretieren, das geht nicht. Und als Außenstehender ist das halt immer einfach zu sagen, ja, aber warum hast du nicht, ne? Und wie gesagt, ich gehe halt wirklich fest davon aus, dass Thorsten in dem Moment einfach instinktiv erstarrt ist, instinktiv den Befehlen gefolgt ist, was halt auch zu seiner Persönlichkeit in dem Moment gepasst hat. Er war halt schüchtern und er war zurückhaltend und er hat einfach das gemacht, was ihm am sinnvollsten erschienen ist. Und deswegen ist es halt auch so schwierig, darüber zu urteilen. Also wenn man nicht selber in der Situation ist, als Außenstehender ist es unglaublich schwierig. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt gerade so ein bisschen rüberbringen. Debbie legt dann die Wurfsterne beiseite und geht zur nächsten Foltermethode über. Sie nimmt einen Lederriemen und verprügelt Thorsten. Sie schlägt ihm ins Gesicht, auf die Arme, auf den Rücken, auf die Beine. Einfach überall hin, wo es gerade passt. Und Thorsten leidet nur stumm vor sich hin. Petra ruft dann Debbie zu sich und erteilt ihr Befehle. Sie gibt Debbie dann das Feuerzeug nochmal. Und diese erhitzt mit dem Feuerzeug das Ende einer Eisenstange und mit dem glühenden Metall in ihren Händen geht sie dann zu Thorsten und vergewaltigt ihn. Auch hier werden wieder Bilder gemacht und Petra genießt die Situation. Sie schaut natürlich von ihrem Baumstamm aus zu, Schokolade essenderweise, und macht die Fotos. Thorsten ist ja eigentlich geknebelt und als der Knebel verrutscht, spricht Thorsten den letzten Satz seines Lebens. Das Band ist weg, ich brauche ein neues. Debbie wird wütend und schlägt das Opfer mit der Faust in den Genitalbereich, beleidigt ihn und schreit ihn an und knebelt ihn dann wieder und traktiert ihn weiter mit Tritten. Thorsten muss nun sein Grab, was er vorher selbst ausgeschaufelt hat, Probe liegen. Alle lachen und während Thorsten in seinem Grab liegt, teilen sich Petra und Debbie die Schokolade. Die Tortur dauert mittlerweile 2,5 Stunden und da nicht mehr viel Zeit ist, weil die anderen Drückerkollegen abgeholt werden möchten, erteilt Petra den Mordbefehl. Debbie ist glücklich, sie fesselt Thorsten erneut, zeigt ihm dann das Messer und fragt ihn, ob er glaubt, dass er jetzt sterben wird, und Thorsten schüttelt nur den Kopf. Und sie antwortet, doch, du stirbst jetzt. Dann sticht sie in die Herzgegend und bohrt mit dem Messer ein Loch in die Brust des Opfers. Petra macht weiterhin Fotos. Und fragt Debbie, ob sie stolz auf das ist, was sie macht. Und Debbie bejaht. Thorsten liegt in seinem selbstgeschaufelten Grab. Auch hier werden dann wieder Fotos mit Siegerpose geschossen. Und das Loch wird zugeschaufelt. Und plötzlich nimmt aber Debbie eine Bewegung von Thorsten wahr und ein Röcheln, ein Grunzen. Und auf den Befehl von Petra nimmt sie dann den Spaten und stößt zu. Debbie wird später sagen, sie hat einfach die Augen zugemacht und in eine Richtung gestochen, aber sie spaltet tatsächlich den Schädel von Thorsten. Jörg übergibt sich bei dem Anblick. Und Debbie schaufelt dann das Grab vollständig zu. Die beiden Frauen sind zufrieden und die Ausbeute sind 17 Polaroid-Fotos. Jörg ist allerdings extrem verstört und deswegen erhält er jetzt die Drohung, dass wenn er etwas erzählt, er der Nächste ist. Auf der Heimfahrt machen sich die beiden Frauen dann über das Opfer lustig, weil er sich nicht gewehrt hat. Sie beglückwünschen sich gegenseitig, wie toll sie gearbeitet haben, wie spannend alles war, wie eiskalt man gewesen ist. Man redet darüber, wie der Blick von Thorsten war, als er gestorben ist. Und nur Jörg schweigt. Er steht nämlich jetzt unter der vollkommenen Kontrolle von beiden Frauen. Er ist nämlich Zeuge und er ist Mittäter und das kann für ihn gefährlich werden. Debbie bleibt von nun an seiner Seite, bedroht ihn und erinnert ihn immer wieder daran, was Thorsten passiert ist. Und Jörg ist eingeschüchtert. Er geht nicht zur Polizei, sondern er führt sein Verhältnis mit Petra weiter. Angeblich aus Angst und nicht aus Leidenschaft. Die beiden Frauen scheinen zwar ihr Erfolgserlebnis zu genießen, aber der Drogenkonsum der beiden nimmt extrem zu. Sie rauchen bis zu 17 Joints am Tag. Die Geschäfte laufen nicht besonders gut und ob das jetzt ein Ventil ist, den inneren Stress abzubauen und die Bilder zu vergessen, ist nur eine Theorie. Man tut aber trotzdem weiterhin stark und überlegen und plant den nächsten Mord. Und das nächste Opfer ist eigentlich relativ leicht gefunden. Volkmar. Das ist der ehemalige Chef von Debbie und fast Ehemann. Und Gründe für den Mord findet man eigentlich auch relativ schnell. Zum einen die persönliche Vendetta von Debbie. Andererseits hat sie auch noch Lohn von ihm zu bekommen, um genau zu sein 2000 Mark. Aber haben auch angeblich Angst, dass Volkmar sich irgendwann mal dafür rächen könnte, dass Debbie damals geflüchtet ist. Also hat Debbie eigentlich einen eindeutigen Auftrag. Sie soll Volkmar töten und ausrauben und dann auch noch versuchen, weil ja die Geschäfte schlecht laufen, ein paar tüchtige Drücker für die Kolonne abzuwerben. Der Plan steht also fest, beide Frauen sind einverstanden und Petra überreicht Debbie ihre Pistole, die sie immer bei sich trägt. Jörg soll diesmal auch wieder dabei sein, der erscheint aber nicht am verabredeten Treffpunkt und Debbie steht dann alleine da. Sie möchte aber unbedingt jemanden an ihrer Seite haben und Petra sagt aber, sie soll's doch alleine machen. Debbie möchte aber nicht alleine sein und daher schickt Petra ihr Marco. Marco ist so ein großer, starker, muskulöser Kerl, der schon wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Ihr seht also, die Vorstrafenliste der Teilnehmer ist quasi immer vorhanden. Und er wird unter anderem auch schon dafür eingesetzt, dass er im Milieu gewalttätig wird und auch mal andere einschüchtert. Er ist also quasi ein perfekter Kandidat für die Sache. Die beiden fahren dann mit dem Auto nach Gummersbach und kommen nachts um 2.15 Uhr am Haus von Volkmar an. Die beiden klopfen und Volkmar lässt sie beide ein. Und als er den Rücken den beiden zudreht, schießt Debbie ihm in den Rücken und trifft dabei die Lunge. Volkmar überlebt jedoch und bettelt um sein Leben, doch Debbie schießt ihm dreimal aus nächster Nähe in den Kopf. Vor die Pistole hat sie ein Kissen gehalten zur Schalldämmung, den Tipp hat sie von Petra. Debbie geht dann in die Küche, nimmt sich dort ein Messer und sticht Volkmar mehrfach in den Brustkorb und schneidet ihm dann die Kehle durch. Genau so hat Petra es ihr vorher befohlen. Sie raubt ihm dann die Weste, weil sie denkt, dass da das Geld drin ist, und drei Handys und flüchtet dann gemeinsam mit Marco. Aber die Leiche wird schon am nächsten Tag gefunden. Die Polizei stellt natürlich fest, dass die Handys fehlen und überwachen dann die Handys, weil sie natürlich glauben, dass die Handys auch benutzt werden sollen und sie haben damit auch Glück. Zwei Tage später hören sie nämlich ein Telefongespräch mit, in dem eine Petra über eine Gerichtsverhandlung in einer Drückerkolonne spricht. Sie können dann das Handy können das alles zuordnen und finden dann Petra in einem angemieteten Zimmer. Und sie nehmen Petra fest. Und Petra fackelt natürlich nicht lange und schlägt einen Deal vor. Sie liefert ihre Freundin Debbie aus. Sie führt die Polizisten zu ihrem Zimmer, sagt aber, dass sie dann alleine reingeht, geht dann zu ihrer Freundin Debbie rein, weint bittere Tränen und erzählt, jemand habe sie verraten, die Polizei steht vor der Tür. Sie gibt also in dem Moment nicht selber zu, dass sie diejenige ist, die Debbie verraten hat. Debbie wird dann festgenommen und man findet bei ihr die Tatwaffe, mit der Volkmar ermordet wurde, und die Fotos von der Folterung und Ermordung von Thorsten. Und Debbie gesteht sofort alles. Aber, und das ist jetzt wieder das Interessante, Debbie versucht nun Petra ans Messer zu liefern. Sie sagt, sie hat nicht freiwillig gemordet, sie hat alles nur getan, weil sie es tun musste. Petra hat die Befehle gegeben und sie hat nur das getan, was Petra wollte. Und Petra sagt natürlich das genaue Gegenteil. Petra bestreitet die Position. Sie sagt, Debbie hat alleine gehandelt, sie hat aus freien Stücken gehandelt, sie hat nichts damit zu tun. Immerhin hat sie ja auch per se nicht gemordet. Und somit ist die intensive Freundschaft, die für relativ genau einen Sommer lang gehalten hat, vorbei. Und wir müssen dazu auch noch sagen, dass hier auch von Liebe gesprochen wurde. Und alles ist weg. Man beschuldigt sich nun gegenseitig. Petra behauptet, Debbie hat Thorsten gehasst, sie sei ausgerastet, sie sei außer Kontrolle gewesen. Und Debbie behauptet natürlich das Gegenteil. Hier kommt dann auch die Aussage von Jörg und Marco zum Tragen. Denn die beiden sagen aus, dass man keine Chance gegen Petra gehabt hat. Und dass es nicht möglich gewesen sei, sich gegen die Chefin zu wehren. Dass Petra alles schuld sei. Und warum sie sich das haben bieten lassen, die Frage können sie beide nicht beantworten. Und ein Gutachter sagt später zu den beiden, also zu den Persönlichkeiten von Jörg und Marco, passt es, dass beide stark abhängig gewesen sind und daher eine Führungskraft gebraucht haben. Und beide waren intellektuell halt stark minder begabt und zurückgeblieben. Und deswegen funktionierten die beiden auch nur simpel. Und da kommt dann wieder Petra ins Spiel. Das psychologische Gutachten von Debbie unterstützt auch Debbies Aussage. Sie ist halt sehr devot, sie ist abhängig und sie hat ein Geltungsbedürfnis. Und das passt genau in das Gefüge, dass Petra die ausschlaggebende Kraft gewesen ist. Dass Debbie wahrscheinlich ohne Petra niemals gemordet hätte. Petra ist halt ihre Idealfigur. Und man bescheinigt ihr eine Neurose mit narzisstischem Kern nach jahrelanger Fehlentwicklung. Debbie wollte sich nur bewähren und der Frau, für die sie mehr empfunden hat als Freundschaft, gefallen, egal um welchen Preis. Nach 10 Verhandlungstagen fällt dann das Urteil. Debbie wird wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und Petra wegen zweifachen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Man bestätigt ihr nämlich die sehr seltene, unnatürliche und grausame Mordlust. Sie will allerdings Revision beantragen, da sie die Diagnose AIDS erhalten hat und wahrscheinlich nur noch 5 bis 6 Jahre zu leben hat. Jörg erhält wegen schwerer Körperverletzung 3 Jahre Haft und Marco bekommt für Beihilfe zum Mord 6 Jahre. Rückblickend kann man dann sagen, wir haben hier eigentlich so dieses klassische Criminal Minds Tätergefüge. Wir haben auf der einen Seite den dominanten Täter, der die Befehle gibt, und wir haben auf der anderen Seite den devoten Täter, der das Ganze ausführt. Es ist natürlich absolut unklar, wenn die beiden niemals aufeinander getroffen wären, ob einer von den beiden dann überhaupt gemordet hätte. Petra in ihrer Position als leitende und führende Persönlichkeit in der Drückerkolonne und deren Gewaltbereitschaft ja auch vorhanden war, kann natürlich durchaus sein, dass sie jemand anderen gefunden hätte, der für sie dann gemordet hätte, weil geschlagen haben die Leute ja schon für sie und ihre Befehle ausgeführt haben sie. Und dementsprechend wird bei ihr dann auch die Sicherungsverwahrung angeordnet, weil bei ihr ja auch die Mordlust diagnostiziert wird, weil sie das Ganze ja genossen hat. Sie hat ja zugeschaut, sie hat die Fotos gemacht und sie hat einfach nur gesagt, der hat mich 1500 Mark gekostet, mit dem werde ich jetzt noch meinen Spaß haben. Wie man dann jetzt Spaß definiert, ist dann wieder die andere Sache. Debbie auf der anderen Seite, die Devote, ist dann natürlich die andere Frage, wie wäre es ausgegangen für sie, wenn sie niemals jemanden getroffen hätte, der ihr befohlen hätte zu morden? Wie hoch ist die Chance, dass sie jemanden getroffen hätte, der ihr das befohlen hätte? Im Grunde genommen spielt halt wirklich die Lebensgeschichte der beiden eine große Rolle, weil beide aus zerrütteten Verhältnissen gekommen sind und beide von früher Kindheit an Probleme gehabt haben und wenig Liebe kennengelernt haben und beide relativ früh in die Kriminalität abgerutscht sind. Wobei man dazu immer sagen muss, dass das nicht kausal dafür angesehen werden kann. Also nicht jeder, der automatisch eine schlechte Kindheit hat, wird automatisch kriminell. Das heißt, da spielen natürlich auch noch andere Persönlichkeitszüge mit eine Rolle, was dann hier in dem Fall bei Debbie die devote Haltung gewesen ist und natürlich dann auch die Neurose mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wobei Neurose in dem Fall einfach nur das Wort ist für eine psychische Erkrankung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung quasi das darstellt. Also Narzissmus ist eigentlich ja klar, das ist jemand, der einen übertriebenen Egoismus hat, der von sich selbst übertrieben überzeugt ist, der sich überschätzt und seine eigenen Leistungen überschätzt. Grob gesagt, das geht natürlich eigentlich noch wesentlich tiefer. Und aber mit diesem ganzen Bild eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl überdeckt. Und bei Debbie haben wir ja hier diesen narzisstischen Kern vorliegen. Und so spielt das alles so ein bisschen ineinander. Also es ist natürlich ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, um jemanden zum Mörder zu machen. Was ich persönlich an diesem Fall einfach so interessant fand, ist die Tatsache, dass ja bei Morden, die von Frauen vollzogen werden, man im Grunde genommen immer sagt, das sind meistens die Morde mit weniger Gewaltbereitschaft, also zum Beispiel Gift. Und hier ist es ganz interessant, einfach mal so ein paar Zahlen und Fakten zu erfahren. Denn laut polizeilicher Kriminalstatistik von 2018 sind 87,5% aller Mörder Männer. Entsprechend sind nur 12,5% Frauen. Nur 6% aller Gefangenen in Deutschland sind weiblich. Wobei jedoch die Gewalt an Kindern oder Kindesmisshandlung bis hin zur Kindstötung da sind Frauen eigentlich überrepräsentiert. Also das sind häufiger weibliche Täter als männliche. Und da kleine Kinder Verbrechen ja selber nicht anzeigen können, kommen diese Verbrechen halt häufiger im dunklen Feld vor. Das heißt, die Zahl der Frauen als Täter geht quasi ein bisschen in der Dunkelziffer unter. Wobei die Verbrechen, die Männer vollführen, eher in der Öffentlichkeit passieren, beziehungsweise die Opfer eher in der Öffentlichkeit stehen, in Anführungsstrichen, und entsprechend dann auch Aussage machen können. Wobei man hierbei auch sagen muss, dass ein Mann als Opfer ja auch eine ganz andere Rolle spielt als zum Beispiel eine Frau als Opfer. Eine Frau steht als Opfer ja immer so ein bisschen da, weil die Frau immer noch das Bild hat, das schwache Geschlecht zu sein. Und ein Mann ja eher immer noch als das starke Geschlecht dasteht, wo wir zum Beispiel auch das Beispiel haben, was vergewaltigte Männer angeht. Ein vergewaltigter Mann kommt relativ selten vor, aber er spricht auch relativ selten darüber, weil das einfach gesellschaftlich noch nicht anerkannt ist. Was eigentlich unglaublich traurig ist, dass man Männern, die Opfer von Gewalt durch Frauen werden, einfach keine Lobby bietet. Wobei Frauen ihre Taten ja auch aus anderen Motiven begehen als Männer. Es gibt diesen Standardsatz, Frauen morden, um Lust zu werden und Männer morden, um zu behalten. Im Grunde genommen kann man das auch wirklich so sagen, denn eine Frau mordet eher aus Hass, aus Eifersucht oder aus Habgier und ein Mann mordet eher zum Beispiel aus gekränkter Ehre oder wenn die Freundin ihn zum Beispiel verlassen will, was ja auch quasi gekränkte Ehre ist. Und deswegen gibt es dann auch in dem Gefüge in der Partnerschaft weniger Morde, die von Frauen ausgeübt werden als von Männern. Aber Frauen morden eher in ihrem sozialen Umfeld als Männer. Das ist jetzt dann auch noch mal ein bisschen schwer zu fassen. Ich weiß das, aber es ist so. Und Frauen bevorzugen, so ist es halt wirklich, was die Mordmethode angeht, auch hauptsächlich Fremdsubstanzen, also Gift, Tabletten etc. pp., also alles, was so in die Richtung geht. Und das ist halt der Punkt, warum dieser Fall mit Debbie und Petra einfach für mich aus den ganzen Mordfällen, die immer mal wieder besprochen werden, so stark heraussticht. Ja, ich hoffe, dass ich euch das so ein bisschen rüberbringen konnte, was ich an diesem Fall so außergewöhnlich finde. Und ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet. Ich weiß, das war jetzt zum Schluss ein bisschen viel Statistik. So, und jetzt, bevor ich euch in die Freiheit entlasse, noch zwei Punkte. Und zwar zum einen habt ihr mich gebeten, dass ich doch mal bitte ein bisschen was über Quellen berichte, welche Quellen ich also verwende. Für diesen Fall hier habe ich unter anderem das Buch von Stefan Habort, Killerfrauen, verwendet. Stefan Habort ist, was True Crime angeht, bisher mein unangefochtener Lieblingsautor, weil er sich sehr an die Fakten hält und auch sehr respektvoll berichtet. Das finde ich immer sehr großartig. Von daher möchte ich euch gerne die Bücher von Stefan Habort, falls ihr euch für das Thema Nee, ihr interessiert euch nicht für das Thema, ihr hört nicht gerade einen True Crime Podcast, was rede ich hier? Falls ihr euch also für das Thema True Crime interessiert, empfehle ich euch das Buch von Stefan Habort, Killerfrauen in dem Fall. Und auch sonst hat er sehr, sehr gute und sehr, sehr informative Bücher geschrieben. Die kann ich euch ans Herz legen. Dann habe ich für diesen Fall Zeitungsartikel verwendet, unter anderem aus der Welt und dem Spiegel. Und die polizeiliche Kriminalstatistik liegt meinen Informationen auch zugrunde, sowie diverse andere Zeitungsartikel und Interviews, die geführt wurden, die einfach frei zugänglich sind. Dann möchte ich mich als wirklich letzten Punkt dann nochmal bei euch bedanken für die ganz, ganz tollen Zuschriften. Vor allen Dingen möchte ich mich auch bedanken, dass ich auf Platz 13 der iTunes True Crime Charts in Deutschland gelandet bin. Dank eurer Hilfe und dank eurer Unterstützung, das finde ich total großartig. Ich habe mich da richtig drüber gefreut. Also vielen, vielen Dank dafür. Und möchte euch dann auch einfach nochmal ans Herz legen. Schreibt mir also gerne, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Schreibt mir gerne, wenn ihr einen besonderen Fall habt, der euch besonders im Kopf geblieben ist. Ich habe da schon einige Ideen für Fälle bekommen und die decken sich auch mit den Ideen, die ich hatte für zukünftige Fälle. Also ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ihr findet mich auf Instagram mit Keine Gnade Podcast oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an keinegnadepodcast@mail.de. So, jetzt wirklich genug für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich schon gemeinsam auf den nächsten Fall mit euch. Macht's gut und bis dann, eure Heike.